Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute wieder im gewohnten Team mit Stefan Brink. Hallo Stefan.
Grüß dich Nico, hallo.
Klasse, wir sind heute wieder beisammen. Stefan Brink, Leiter eines Digitalinstituts in Berlin und ehemaliger Datenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg. Und ich bin Nico Herting. Und wie immer in der Reihe Follow the Rechtsstaat geht es heute auch ganz gut durch unsere Kernthemen. Das ist natürlich der Datenschutz, aber auch die Einbettung des Datenschutzes in Themen der Bürgerrechte und eben des Rechtsstaats. Und weiß man jetzt gar nicht genau, wo man das einordnen kann, was diese Rubriken angeht. Wohl in das Thema Bürgerrechte jedenfalls auch. Ja, wer hätte das gedacht, dass Mark Zuckerberg, kaum ist der Trump gewählt und noch bevor der seine Amtseid abgelegt hat, dass er kommt und sagt, wir machen jetzt bei Facebook und bei Instagram, machen wir es jetzt so wie bei X, großes Vorbild Elon Musk, und wir fahren ganz, ganz drastisch und zunächst einmal nur in den USA die Content Moderation herunter. Also wir sind dort nicht mehr so streng mit den Inhalten und dann gibt es ein 5-minütiges Video, in dem er das alles auf die übliche Westküstenart erklärt und natürlich sehr schön redet und natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob er den Namen Trump überhaupt erwähnt in seinem Video.
Wahrscheinlich nicht, ne.
Nicht. Und verkündet, also man werde jetzt unter anderem diejenigen, die für Content Moderation, also die Kontrolle von Inhalten anstößiger oder auch rechtswidriger Art, das, was hier in Deutschland immer unter der Rubrik Hass und Hetze läuft, das werde man zunächst mal verlegen von Kalifornien nach Texas. Da steckt dahinter, dass Kalifornien man eher auf der linken Seite des politischen Spektrums ansässig ist und dementsprechend auch die Content-Moderatoren offensichtlich dann eher zum linken Seite tendieren. Und in Texas ist es ein bisschen anders. Er singt das hohe Lied der Meinungsfreiheit und verkündet, dass man also in Zukunft dann auch insbesondere bei den Themen Immigration, also Einwanderung, und Gender, also allem, was mit Genderfragen zusammenhängt, dass man dort auch die Zügel locker lassen werde und dass man dazu übergehen werde, jetzt statt dann Inhalte zu löschen, zu sperren, dass man sie dann nur noch mit einer Anmerkung versehen wird, wie das auch bei X der Fall ist. Also dass man das X mit allem, was ja nun auch doch wenig Freude macht seit Elon Musk, dass X mal zum Vorbild wird für Facebook und Instagram und auch ausdrücklich von Zuckerberg als Vorbild dort bezeichnet wird, das hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Stefan, wie siehst du das?
Ja, das ist erstaunlich, dieser Wandel, den wir da sehen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hatte sich ja wirklich lange Jahre, im Prinzip seit 2016, darum bemüht, die schädlichen Wirkungen von Fehlinformationen und von Hetze einzuschränken und dementsprechend dafür zu sorgen, dass sie möglichst wenig Einfluss auf Wahlen und Meinungsbildung haben. Jetzt sehen wir da doch einen sehr kompletten Wandel bei dem, was Zuckerberg macht. Er rückt von seinen bisherigen Idealen ab und schließt sich an das an, was aus europäischer Sicht jetzt nicht gerade vorbildhaft ist, nämlich das, was Musk mit X, der Plattform X, gemacht hat. Und er übernimmt auch, und das ist schon abschreckend, das Wording aus diesem Bereich, in dem er davon spricht, zum Beispiel die institutionelle Zensur abzuschaffen. Das ist nicht schön. Er hatte sich aus meiner Sicht ganz, ganz wacker geschlagen nach dem Kapitolsturm 2021, vor ziemlich genau 4 Jahren, hat er den Trump-Account auf Facebook gesperrt. Trump hatte sich auch immer wieder mit ihm angelegt. Und jetzt versucht er doch sehr offensichtlich, wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen heraus, mit Trump irgendwie zurechtzukommen, beruft Vertraute von Trump in seinen Verwaltungsrat von Meta. Und du hast es gesagt, Nico verlagert auch Moderationsteams weg von Kalifornien. Also das ist offensichtlich jetzt eine Zäsur, die wir da sehen, ein Umschwenken, ein Nachgeben. Entscheidend ist aus unserer Sicht, das sind ja alles wirtschaftliche Entscheidungen letzten Endes, die da getroffen werden, entscheidend aus unserer Sicht ist, welche Auswirkungen hat das auf die Europäische Union? Bedeutet das für uns, für die Nutzerinnen und Nutzer von Facebook und Instagram in Europa, dass da jetzt auch entsprechend keine entsprechende Faktenchecks mehr vorgenommen werden, dass dort Hate Speech um sich greift und mehr oder weniger dieselben Situationen entstehen, wie wir sie auf der Plattform X beobachten können. Und da heißt die Antwort, nee, das wird nicht passieren, das kann so nicht passieren, weil der Digital Services Act, der DSA, da eindeutige, seit Februar 2024 eindeutige verbindliche Regeln vorsieht, jedenfalls für Very Large Online Platforms, zu denen natürlich Facebook und Instagram dazugehören. Und danach sind sie verbindlich verpflichtet, gegen Fake News vorzugehen und Hate Speech zu unterdrücken. Und auch Faktenchecking spielt in tatsächlich, also Artikel 22 DSA, vertrauenswürdige Hinweisgeber spielen nach europäischem, wirksamen, geltendem Recht eine klare und wichtige Rolle. Und insofern haben wir es jetzt mit einer gespaltenen Situation zu tun. In den USA wird offensichtlich in Anführungszeichen liberalisiert. Und im Rest der Welt, jedenfalls in der EU, wird man weiter die Grenzen der freien Meinungsäußerung aufweisen.
Ich sehe es ein bisschen anders, Stefan. Ich glaube, da steckt ganz viel Zeitgeist drin. Natürlich dann auch auf Seiten eines Mark Zuckerberg, von dem ich nicht überzeugt bin, dass er tief sitzende Überzeugungen hat, die ihn leiten. Bei Mark Zuckerberg dann auch entsprechender Opportunismus, was den Zeitgeist angeht. Wenn man es ein bisschen mal so auf dem ganz langen Zeitstrahl sieht, wenn wir uns erinnern an den arabischen Frühling 2011, da waren wir doch alle fasziniert und begeistert davon, was doch die Plattformen für Möglichkeiten eröffneten, dann Menschen, die sich in Regimen, damals im arabischen Raum, aber auch anderswo, also Generationen davor nie Gehör verschaffen konnten, dort auf einmal sich Gehör zu verschaffen, zusammenzufinden und dann halt auch Meinungsfreiheit dann dort zu leben. Da waren wir also alle doch sehr davon überzeugt, dass das eine gute und wichtige Sache ist. Dementsprechend zählte ich auch zu denjenigen, die auch überhaupt nicht überzeugt waren davon, dass es jetzt klug war, jetzt in Europa, beginnend in Deutschland mit dem Netzwerksdurchsetzungsgesetz 2017, dann dort Beschränkungen zu machen im Zeichen des Kampfes gegen Hass und Hetze. Da gab es viele, viele Aspekte. Erstmal, dass man nicht mehr so richtig unterschieden hat zwischen dem, was jetzt rechtswidrig ist und dem, was jetzt einfach nur geschmacklos ist. Und dass man auch sich in fragwürdige Gesellschaft begeben hat, weil die Chinesen und die Weißrussen und wer einem da so alles einfällt, die kritisieren wir ja alle dafür, dass sie das Netz zensieren. Aber das ist dann eben der Trend gewesen, auch in der die letzten Jahre nicht nur in Europa, sondern dann halt auch in den Vereinigten Staaten immer dominierender wurde, dass es auf den Plattformen vor allen Dingen darum ging, also gegen Falschinformationen, Klammer auf, die ja meist gar nicht rechtswidrig sind, Klammer zu, und gegen das, was man immer als Hass und Hetze bezeichnet, vorzugehen. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass halt viel zensiert wurde auf den Plattformen und dass auch vieles dann zensiert wurde, wo man sich schon sehr darüber streiten kann, ob das jetzt wirklich, ja, ich spreche jetzt mal gar nicht vom Rechtlichen, aber ob es wirklich auch klug und mit Augenmaß geschah. Und dann, um es mal gleich in die ganze neue Zeit dann auch zu transportieren, dann kommen wir auf einmal dahin, dass also ein Minister hierzulande anfängt, eine kommerzielle Organisation damit zu beauftragen, insgesamt 800 Strafanzeigen zu stellen gegen irgendwelche Menschen, die irgendetwas auf irgendwelchen Plattformen behauptet haben. Und das alles im Zeichen des Kampfes gegen Hass und Hetze. Und was sich da jetzt möglicherweise andeutet, ist, dass das Pendel wieder zurückschlägt. Dass man doch jetzt es vielleicht ein bisschen übertrieben hat in den letzten Jahren mit dem dieser doch sehr einseitigen Sicht, die man hatte auf die Plattformen als Drecksschleudern. Und dass man wieder dazu zurückkehrt, dass doch auch die Meinungsfreiheit dort stärker wird zu schätzen. Das könnte ein Trend werden, der sich da andeutet. Und das könnte auch ein Trend werden, der auch dann sich vielleicht in Europa zeigt. Weil es ist ja schon Wahnsinn, was da für Aufwand mit diesen Faktencheckern getrieben wird, wo man ja auch, ja, wo es da auch immer sehr, sehr feine Grenzen gibt. Was ist denn jetzt, wo geht es denn jetzt eigentlich noch um Tatsachen und wo geht es jetzt eigentlich darum, die Meinungsführerschaft zu behaupten, nicht? Ist es wirklich richtig zu sagen, also jemand, der als Wissenschaftler zum Klimawandel eine andere Auffassung hat, als dass der, wie wir Juristen sagen, herrschenden Meinung entspricht, dass der dann von Faktencheckern dann dort an die Kandare genommen wird, mit dem Ziel, solche Äußerungen gar nicht zu verbreiten. Um nur mal so ein Beispiel zu nennen, in der Corona-Zeit haben wir ganz, ganz viele solche Themen auch gehabt. Und ja, und das mit dem Minister und den 800 Strafanzeigen, das habe ich auch gerade schon erwähnt, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu weit gegangen? Und
vielleicht Nico, zwei kurze Einwürfe. Zum einen, ich glaube schon, dass sich da ein Trend ablesen lässt, aber wohin der geht, darüber müssten wir uns dann tatsächlich nochmal unterhalten. Die Plattform Twitter, jetzt X, hat sich verändert. Und dann müssen wir uns auch darüber klar werden, dass die Plattformen danach so aussehen können, wie X jetzt aussieht. Mit allen negativen Erscheinungen, die wir da haben. Zweiter Aspekt, man darf, glaube ich, bei der gesamten Debatte nicht übersehen, dass wir es nicht mit staatlicher Zensur zu tun haben, sondern mit im Wesentlichen von privaten Wirtschaftssubjekten vorgenommenen wirtschaftlichen Entscheidungen, von wirtschaftlichen Risikoentscheidungen. Und die nimmt natürlich den Unternehmen auch keiner ab. Die müssen sich ans staatliche Recht halten und das kann sehr unterschiedlich sein in verschiedenen Staaten. Und darüber hinaus verfolgen sie eine bestimmte Geschäftspolitik und müssen dann irgendwie damit zurechtkommen. Deswegen würde ich Zuckerberg auch immer zugestehen, dass er da seine ökonomische Sicht ändert und dass es für ihn plausibel ist, sich jetzt mit dem neuen US-Präsidenten nicht anzulegen. Die Frage ist dann eher aus meiner Sicht, was das für uns und unsere Wertentscheidung bedeutet. Und da, klar, kann man entweder sozusagen darauf bauen, dass sich in einer Demokratie über die Meinungsäußerungsfreiheit eben auch unrichtige, unzutreffende, fälschliche, betrügerische Positionen verbreiten können, die dann aber hoffentlich eingefangen werden. Oder man kann eher eine schützende Position einnehmen. Und dann sind wir in all den Risiken des Overblockings drin, die du angesprochen hast, die natürlich auch problematisch sind. Das sind dann häufig staatliche Reaktionen. Und das macht aus meiner Sicht die Schwierigkeit der Gesamtlage aus. Auf der einen Seite haben wir sehr starke private Player, die aber letztlich ihre wirtschaftlichen Interessen verfolgen und die ich gar nicht zu stark kritisieren will. Nämlich sie tun das, was sie können, nämlich Geld verdienen. Und auf der anderen Seite staatliche Akteure, die entweder sich stark zurückhalten und sagen, das wird schon, oder sagen, nee, da müssen wir jetzt schützend eingreifen. Und da, glaube ich, ist das Ende der Entwicklung noch nicht erreicht.
Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg, der jetzt nichts mit dem Thema Content Moderation, Meinungsfreiheit zu tun hat, gar nichts damit zu tun hat. Was Mark Zuckerberg ja so opportunistisch wie der ist, was man ihm gar nicht zur Last legen kann, ist, dass er also für irgendeine politische Seite trommelt. Das, was Elon Musk ja zurzeit ganz massiv macht. Also während wir das hier aufnehmen, wird gerade wohl ein Interview mit Alice Weidel aufgenommen, das er unter vielen Medienspektakel führt. Das wiederum unterscheidet die beiden ja schon auch, ja, auch wenn man sie vielleicht beide nicht so ganz wahnsinnig sympathisch findet. Das unterscheidet sie beide schon dann auch deutlich, nicht?
Also das, was wir jetzt bei diesem X erleben, dass da halt viel Raum gegeben oder dass derjenige, der das wirtschaftlich beherrscht, dass er das nutzt, also um dort im Viertelstundentakt seine unmaßgebliche, aber doch gehörstarke politische Meinung zu äußern und allen möglichen Figuren dort auch noch Raum gibt, dann auch da ihre Sachen da loszuwerden. Das ist von Mark Zuckerberg mit Sicherheit nicht zu erwarten. Das würde gar nicht zu seiner Person passen.
Ja. Musk hat sich Twitter gekauft, um ein Sprachrohr zu haben und hat natürlich jede Menge andere Einkommensquellen. Und auch ganz andere Wirtschaftsbereiche, in denen er unterwegs ist. Und du sagst, es ist ein ganz anderes politisches Engagement. Zuckerberg hat den Meta-Konzern, aber das ist kein Mischkonzern. Insofern ist auch die Betroffenheit der beiden sehr unterschiedlich und sie müssen auch unterschiedlich beurteilt werden.
Zum Digital Services Act, da taucht jetzt also die Beendigung der Zusammenarbeit mit den Faktencheckern, das betrifft jetzt erstmal laut Zuckerberg nur die USA. Er kritisiert dann schon sehr deutlich im letzten Teil seiner 5 Minuten Europa und die in den letzten Jahren zunehmenden Bemühungen dort auch gegen Inhalte auf den Plattformen vorzugehen. Aber da ist jetzt doch keine Ankündigung, dass auch in Europa jetzt die Umkehr vorgenommen wird, die in den USA vorgenommen wird. Ob das tatsächlich, das habe ich mir heute auch noch mal ein bisschen angeguckt, wie das eigentlich da mit dem DSA ist, ist ja auch so ein bisschen die Frage, nicht? Ja, es gibt die jetzt ja auch immer mal wieder in der Kritik stehenden Vorschriften zu den Hinweisgebern, Artikel 22 DSA, die jetzt alle Plattformen betreffen, also nicht nur die sehr großen, deren Aufgabe ist es ja, auf Rechtsverstöße aufmerksam zu machen und jetzt nicht auf Fake News aufmerksam zu machen oder auf Anstößiges aufmerksam zu machen, sondern das ist schon auch ziemlich klar begrenzt dann auf das Thema Rechtsverstöße. Und die sehr, sehr umfangreichen Vorschriften, die dann besonderen Vorschriften, die es für die sehr großen Online-Plattformen, zu denen alle genannten natürlich zählen, auch Facebook und Instagram, also da taucht auch nirgendwo der Begriff Fake News oder Falschmeldungen auf. Das wird da gar nicht angesprochen. Es taucht auch nirgendwo irgendwas auf, was wie Hass und Hetze klingt. Und es sind im Prinzip sind es sehr, sehr weitreichende Verpflichtungen, also sich so zu organisieren, dass man möglichst transparent ist für die Kommission und für die Aufsichtsbehörden, die es dann beim DSA auch gibt. Aber so ganz, ganz glasklar, was denn eigentlich jetzt die jetzt konkreten Verpflichtungen sind, um gegen Falschbehauptungen, Propaganda oder wie man es immer auch nennen kann und gegen Pöbeleien vorzugehen, so ganz scharfes findet sich dann da auch wieder nicht. Also das ist dann auch sehr die Frage, ob das überhaupt richtig ist, wenn jetzt immer kommentiert wird, ja, in Europa geht das natürlich nicht, dann kommt die Kommission mit dem Digital Services Act, so richtig präzise Vorschriften, die jetzt sagen, also das, was der in Amerika macht, das geht in Europa nicht, habe ich jedenfalls heute, als ich nochmal mich da rein vertieft habe, im DSA auch gar nicht gefunden, so dass man möglicherweise dann damit rechnen kann, dass das alles in jahrelangen Verfahren münden wird, die man da führen wird, wo die Kommission versuchen wird, gegen Dinge, die sie als Missstände wahrnimmt, bei den Plattformen dann vorzugehen. Wie es im Rechtsstaat halt so ist, wird das alles dann so lange dauern, dass das, worum es dann vielleicht mal ursprünglich, was mal der Stein des Anstoßes war, schon wieder der Schnee von vorgestern ist, wenn die Sachen dann tatsächlich mal abschließend entschieden sind. Also also außer dass man ganz viel Wind machen kann und wie das immer mit jetzt nicht gerade präzisen Vorschriften so ist, dass man da alles Mögliche versuchen kann rauszulesen,
Aber das ist das eine, aber dass man da jetzt wirklich das scharfe Schwert hat, um also die Plattformbetreiber dazu anzuhalten, gegen Falschmeldungen und gegen Hass und Hetze vorzugehen, das sehe ich nicht so richtig.
Ja, das wird sich zeigen. Die vertrauenswürdigen Hinweisgeber nach 22 DSA machen natürlich im Zweifelsfall auch mehr als auf Rechtsverstöße hinweisen. Die sind ja auch clever. Die werden sich ja anschauen, wie ist denn die Policy des privaten Plattformanbieters. Und sie werden natürlich Hinweise auf alles geben, was sie selbst erstens stört und zweitens möglicherweise der Policy des Plattformbetreibers widerspricht, ohne dass es rechtswidrig sein muss. Das ist ja auch effektiv, wenn sie das machen. Und auch da zeigt sich wieder, die privaten Plattformanbieter machen ihre Geschäftsbedingungen selber. Sie bestimmen, was sie auf der Plattform sehen wollen und was sie nicht sehen wollen. Und wenn ihnen bestimmte Sachen nicht gefallen und mögen sie auch rechtmäßig sein, dann werden sie die von ihrer Plattform runternehmen. Und wenn Faktenchecker oder vertrauenswürdige Hinweisgeber auf solche Aspekte stoßen und ihnen passt das nicht, dann werden sie den Hinweis an den Plattformbetreiber geben. Das heißt, wir haben es wieder mit dieser schwierigen Spaltung zu tun. Private, extrem einflussreiche, weil Reichweiten große und mächtige Anbieter auf der einen Seite und auf der anderen Seite staatliche Regulierung, die versucht dort irgendwie für eine gewisse Ausgewogenheit zu sorgen. Ich glaube tatsächlich, wie du sagst, wir werden abwarten müssen, wie sich das in den nächsten Jahren gestaltet, ob das der Weg, den die Europäische Union da gegangen ist, ob der sich als sinnvoll erweist, ob der sich durchhalten lässt. Mir jedenfalls würde es grauen, vor dem, was wir an Entwicklungsmöglichkeiten sehen in dem Bereich, auch gerade wegen der politischen Auswirkungen, auch der Auswirkungen auf die politischen Debatten und das politische Klima. Mir würde es grauen, wenn wir das einfach laufen lassen würden. Also wenn wir sagen würden, soll doch jeder selbst sich drum kümmern und wenn er meint, eine Rechtsverletzung zu erkennen, soll er mal losmarschieren. Das ist, glaube ich, der Bedeutung und der Reichweite dieser neuen Medien nur sehr bedingt angemessen.
Man kann nicht über die großen Plattformen sprechen, ohne über deren Marktmacht zu sprechen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung, weil das ist das eigentliche Thema bei denen. Wir würden ja gar nicht so viel uns unterhalten über diese Plattformen, wenn es nicht einfach so wäre, dass kein Weg daran vorbeiführt. Wir würden nicht so viel über X sprechen, wenn es nicht so wäre, dass auch ich immer noch gute Gründe habe, warum ich X nach wie vor sowohl passiv als Leser als auch aktiv als jemand, der Sachen da verbreitet, nutzt, weil es halt, ja, es gibt halt nicht so viele, nicht? Man kann sie an einer kleinen Hand aufzählen. Das sind die Kanäle, die man, wenn man sich informieren will und wenn man mit seinen eigenen Informationen Reichweite haben will, man kommt gar nicht daran vorbei. Und Zuckerberg muss man mit Sicherheit auch in dem Kontext sehen, dass es ja Zerschlagungsverfahren gibt in den USA. Die Kartellbehörde, sie sind ja durchaus aktiv gewesen und es ist sehr schwer, den Überblick da zu bewahren aus der Ferne, was es da eigentlich für Verfahren alle gibt, aber es gibt eine ganze Menge. Und die Federal Trade Commission, die Aufsichtsbehörde hat, die ist schon ziemlich auf Zack gewesen. Und das nicht erst seit der Biden-Zeit, sondern das fing eigentlich schon in der Trump-1-Phase fing das eigentlich auch schon an, so dass man, also wenn ich Zuckerberg wäre, dann hätte ich eigentlich die größte Sorge hätte ich, dass dann eines von diesen Kartellverfahren tatsächlich erfolgreich ist. Und damit hat man natürlich sehr viel Motiv bei denjenigen, die letztlich die Fäden auch in der Hand haben. Denn die Kartellbehörden sind politische Behörden. Das sind keine unabhängigen baden-württembergischen Datenschutzbehörden. sondern das sind politische Behörden. In den USA, glaube ich, noch ein Stück weit mehr, als das hierzulande der Fall ist. Der Präsident hat das in der Hand, ob dieser Verfahren dann tatsächlich auch geführt und durchgeht.
Läuft das Verfahren gegen TikTok bei der Frage, in wessen Hand soll TikTok bleiben? Es läuft seit vielen Jahren ein Verfahren gegen Google.
Und gegen TikTok, das ist ja auch schon unter Trump los.
Und klar steht Zuckerberg auch ganz sozusagen bei seiner mit seinen eigenen Unternehmen unter großem Druck, dass dort eine Entflechtung gefordert wird. Und wenn dort politischer Einfluss ausschlaggebend sein sollte, und danach sieht es ja aus, ist er mit Sicherheit gut beraten, das in seine eigenen Überlegungen einzubeziehen. Das ist eine plausible wirtschaftliche Überlegung. Trotzdem müssen wir uns über die Folgen unterhalten und die Frage, was bedeutet das für uns in Europa? Aber aktiv, mein lieber Nico, sind nicht nur die amerikanischen Medienunternehmen und die neue Regierung, sondern auch der Deutsche Anwaltverein. Ist das nicht eine schöne Überleitung?
Ich dachte jetzt, du sagst, die Europäische Kommission ist aktiv, weil sie ja der Anlass war, dass wir beim Deutschen Anwaltverein Stellung genommen haben. Der Digital Services Act wimmelt, wie auch die DSGVO eigentlich, an manchen Stellen, von Verordnungsermächtigung. Bei der DSGVO hat die Kommission, also gibt's nicht so viele, aber da gibt es nicht so viele Verordnungsermächtigungen, dass die Kommission also noch Einzelheiten regeln kann. Davon hat die Kommission bei der DSGVO wohl wenig Gebrauch gemacht. Also mir fällt jetzt im Moment gar nichts so richtig ein, was also irgendwelche größere praktische Bedeutung hat. Beim DSA ist das anders. Da hat die Kommission also den Ehrgeiz, die ohnehin schon sehr lange und sehr, sehr umständliche Rechtsakt dann auch noch zu ergänzen durch Verordnungen. Und es gibt jetzt mittlerweile mindestens schon den zweiten Kommissionsverordnungsentwurf, die eine dieser Andockstellen, die DSA lässt, füllt. Und da geht es um Artikel 40 des Digital Services Act. Das ist eine Vorschrift, die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen dazu verpflichtet, zugelassenen Forschern Zugang zu geben zu allem, was da an Daten auf den Plattformen vorhanden ist. Und nähere Einzelheiten, so steht es im DSA, nähere Einzelheiten regelt dann eine Verordnung. Und jetzt kommt die Kommission mit einem sage und schreibe 20-seitigen Verordnungsentwurf. Und dazu muss man wissen, wir wissen alle, so wenn wir ein bisschen die Entstehungsgeschichte der anderen, dieser ganzen Digitalrechtsakte verfolgt haben, wie umständlich und kompliziert europäische Gesetzgebung funktioniert. Da müssen immer drei müssen erstmal sich untereinander einigen und dann müssen sich noch miteinander einigen. Kommission, Parlament und europäischer Rat. Bei den Verordnungen geht das ganz geräuschlos. Da legt die Kommission einen Entwurf vor und dann kann das Parlament widersprechen. Und wenn es nicht widerspricht, dann wird der Kommissionsentwurf Gesetz. Und wenn man dann noch in Brüssel erzählt bekommt, dass es oft so ist, dass eine solche Verordnung maximal zwei Autoren hat, also zwei Beamten, die das geschrieben haben, dann kriegt man so ein bisschen eine Vorstellung davon, also was denn eigentlich, das ist ein ganz seltsames Missverhältnis, wie sehr sich dann auch Beamte, ich will jetzt gar nicht schlecht reden über Beamte generell, wäre der falsche Zungenschlag, also wie sich Beamte dann auch verwirklichen können in solchen Verordnungen. Kommen wir zum Konkreten. Wir haben uns das angeschaut und ich habe mich schlecht gestaunt, weil wer dann zugelassen wird als Forscher von der Europäischen Kommission, kriegt Zugriff auf so gut wie alles, was auf den Plattformen gepostet ist. Und dann kommt der Datenschützer in einem durch und sagt, was ist denn eigentlich mit dem Datenschutz? Und da steht dann in diesen 20 Seiten steht eigentlich nicht viel mehr, als dass der Datenschutz dann bei der Zugriffnahme angemessen zu berücksichtigen sei. Und dann, und das ist dann das Erstaunlichste, heißt es sogar an einer Stelle, also wo es dann um den Artikel 6 DSGVO, also die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung dann an die Forscher geht, heißt es dann sogar, ja, das sei dann halt die Rechtsgrundlage. Der Artikel 40 Absatz 4, ja, nicht?
Ja, 6.1.10.
Also, ja, 6.1.10, ja. Nicht? Also etwas, was man sich zum Beispiel als Regelung gewünscht hätte im Data Act, damit der Data Act funktioniert, was man aber da also nicht wollte, weil man wollte die DSGVO, hat man in diesen Rechtsakten immer gerne unberührt gelassen, so wörtlich, ja, und damit so ein diffuses Verhältnis dann dieser verschiedenen Rechtsakte zueinander geschaffen. Aber hier ist es auf einmal alles kein Problem. Und wenn man sich mal überlegt, was wir alles posten, wenn wir diese Social Networks benutzen, dann ist das ja irre, dass Datenschutz auf einmal also in hier so unter ferner Liefen einsortiert wird, wenn es um diese Forschung geht, die dort gemacht werden. Worum geht es in Forschung, sollte vielleicht mal kurz erwähnt werden. Die Forschung hat man im Sinn, dass man quasi die Algorithmen knacken will, dass man dahinter kommen will, wie denn eigentlich so diese Plattformen tatsächlich funktionieren, welche Inhalte sie bevorzugen oder auch weniger bevorzugen und dergleichen.
Was man an der Fragestellung schön ablesen kann, Nico, ist auch der Wandel, der sich auf Ebene der EU-Kommission und der europäischen Institutionen in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren ergeben hat. Du hast vorhin darauf hingewiesen, dass ja bei unserer Zuckerberg-Fragestellung, dass da auch erhebliche Veränderungen vorgenommen wurden oder vorgekommen sind, dass der Zeitgeist sich auch ändert. Das lässt sich auch in der EU gut ablesen. Wenn in der Datenschutzgrundverordnung noch das Parlament extrem wachsam war und gerade unter Jan-Philipp Albrecht, dem Berichterstatter, dafür gesorgt hat, dass die ganzen, auch in der Datenschutzgrundverordnung im Entwurf vorgesehenen Ermächtigungen an die Kommission, delegierte Verordnungen zu erlassen, rausgestrichen wurden und die Kommission zum Beispiel aus dem Europäischen Datenschutzausschuss mehr oder weniger rausgeschmissen wurde. Also das Parlament ganz stark darauf geachtet hat, dass die Macht der Exekutive, also der Kommission, nicht zu stark wird, hat sich das in den vergangenen Jahren merklich geändert. Das sieht man am DSA mit den zahlreichen Ermächtigungen an die Kommission, aber sieht man auch beim AI Act zum Beispiel, wo die Verordnung, die Kommission sich selbst ganz andere Möglichkeiten zuordnet und das Parlament nicht mehr widersprochen hat. Also auch da hat sich ein starker Wandel ergeben. Ich glaube, eine Datenschutzgrundverordnung, die heute auf europäischer Ebene diskutiert würde, würde auch, was das angeht, also was die Rolle zum Beispiel der EU-Kommission angeht, ganz anders ausfallen als die, die wir 2016 bekommen haben.
Bleiben wir beim Datenschutz und kommen wir zu einer frischen Entscheidung des Europäischen Gerichts, nicht des Europäischen Gerichtshofs, sondern des Europäischen Gerichts, das unter anderem immer dann zuständig ist, wenn die Europäische Kommission verklagt wird. Und das ist eine Entscheidung, bei der mir unter anderem Folgendes aufgefallen ist, Stefan. Da wird mehr oder weniger in einem kurzen Satz oder vielleicht sind es zwei, heißt es, IP-Adressen seien personenbezogene Daten. Das wird gar nicht mehr problematisiert, ja.
Ist also, durch, Nico. Ja, ist einfach durch.
Ja, aber so in dieser schlichten Schönheit habe ich das bisher noch nicht gelesen. Und dann fragt man sich immer, wo man jahrelang irgendwie dazu geschrieben hat und oft auch nur den Überblick geschrieben hat, fragt man sich also. Also können die nicht mal wenigstens einen Satz schreiben, warum das so ist? Ja,
das müsste dann wahrscheinlich mehr als ein Satz sein und das Thema ist durch. Das ist auch nicht mehr sexy.
Ja, aber es ist nur das Europäische Gericht. Worum geht's genau, Stefan? Ja.
Ja, okay, das kann man sagen. Trotzdem glaube ich, es lohnt sich reinzuschauen, was das Europäische Gericht geurteilt hat. Hat die Kommission verurteilt? Und zwar in einem sehr schönen, sehr interessanten und weitreichenden Sachverhalt. Gleich zu Beginn des Urteils steht, ein Kläger sei ein in Deutschland lebender Bürger, der sich, wie es so schön heißt, sehr stark für den Datenschutz interessieren würde. Und er interessiert sich nicht nur für den Datenschutz, sondern hat auch sich für die Arbeit der Kommission interessiert. In den Jahren 2021, 2022 hat er eine Webseite der Kommission aufgesucht, Webseite der Konferenz zur Zukunft Europas, ist dort also hingesurft, hat sich dort auch angemeldet. Dem Ganzen ist ein Authentifizierungsdienst vorgeschaltet, ein EU-Login der Kommission. Und dort hat die Kommission, also die wollten einfach, dass da keine Fehlanmeldungen kommen, keine für ihre Konferenzen, dass dort keine Bots sozusagen ihr Unwesen treiben. Da ist die Möglichkeit eröffnet worden, sich über Facebook anzumelden. Eine Anmeldeoption, die die Kommission zur Verfügung stellte auf der Webseite, war also mit Facebook anmelden. Der betroffene Deutsche hat das auch genutzt, diese Anmeldeoption, um sich zu authentifizieren, und hat dann im Nachhinein gerügt, dass seine personenbezogenen Daten, insbesondere IP-Adresse, Browser, Geräteinformationen, an Empfänger in die Vereinigten Staaten übermittelt worden seien, und das sei ja wohl rechtswidrig gewesen. Wir schreiben die Jahre 21, 22, und da gab es noch nicht den aktuellen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Dann sagte er, die Vereinigten Staaten hätten nicht das entsprechende Schutzniveau aufgewiesen und deswegen seien seine Daten dem der Gefahr eines Zugriffs durch Sicherheits- und Nachrichtendienste ausgesetzt, und dafür hätte er gerne 400 Euro Schadenersatz. Er wollte zudem Schadenersatz wegen unterbliebener Auskunft der EU-Kommission. Er hatte einfach nachgefragt, was mit seinen Daten passiert sei, und wollte da verschiedene Informationen. Dafür wollte er 800 Euro Schadenersatz haben. Den Anspruch hat ihm das Europäische Gericht verweigert, indem er sagt, naja, letztlich liegt da sicher nur eine Fristverletzung vor. Also die EU-Kommission hat zu langsam die Auskunft gegeben. Das war jetzt aber nicht kausal für irgendeinen Schaden, auch nicht für einen immateriellen Schaden. Das haben sie abgelehnt. Aber was sie zugesprochen haben, sind 400 Euro. Deswegen, weil er über den von der Kommission gesetzten Hyperlink über die Anmeldeoption mit Facebook anmelden, seine Daten in die USA transferiert sah. Vielleicht auch da nochmal zum Hintergrund, nur sozusagen der Ordnungsgemäßheit unserer Ausführung halber. Es geht nicht um einen Fall nach der Datenschutzgrundverordnung. Es gibt für die datenverarbeitende Tätigkeit von EU-Organen eine eigene Verordnung, 2018-17-25, wo aber in der Sache ähnliche, nahezu gleichlautende Vorschriften wie der DSGVO zu finden sind. Was hat jetzt das Europäische Gericht gemacht? Hat gesagt, naja, die Kommission hat den Hyperlink gesetzt zur Authentifizierung und hat damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die IP-Adresse des Betroffenen an Facebook übermittelt wurde. Und damals gab es zum Zeitpunkt der Datenübermittlung keinen Angemessenheitsbeschluss. Also es gab auch keine sonstigen geeigneten Garantien. Also war das rechtswidrig. Und dann die Frage, ja, hat der Betroffene denn immateriellen Schaden erlitten? Und da sagt der EuG auch ganz knapp und zügig und stringent, ja, hat er. Der Betroffene befindet sich in einer Lage, in der er nicht sicher ist, wie die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, insbesondere seine IP-Adresse, verarbeitet werden. Also letztlich reicht da dem EuG der Kontrollverlust des Betroffenen. Und da das Gericht dann auch gleichzeitig noch den Kausalzusammenhang zwischen Verstoß und immateriellen Schaden bejaht, kommt am Ende dann die Aufforderung an die Kommission, 400 Euro an den betroffenen Deutschen auszuzahlen. Kurz, knackig und, Nico, auch richtig?
Jedenfalls auf der Linie, die wir jetzt ja schon kennen vom EuGH auch. Und deswegen hätte ich auch wenig Zweifel, dass das beim EuGH hält, wenn das überhaupt noch mal so weit geht. Das müsste ja die Kommission, wobei ich verfahrensrechtlich da jetzt nicht genau weiß, ob das bei einer solchen Summe überhaupt möglich ist, ob es da irgendeine Streitwertgrenze oder so oder Ähnliches gibt. Aber das liegt wohl auch jetzt auf der Linie dessen, was wir vom EuGH so kennen. Ich frage mich ja immer, wie das funktioniert, dass so ein Prozess geführt wird. Der Kläger, das kriegt dann, der ist bekannt, der ist ein Geschäftsführer eines Legaltech-Unternehmens. Europäische Gesellschaft für Datenschutz MBH in Bayern ansässig. Und dieses Legaltech-Unternehmen, womit machen die wiederum Geschäfte? Damit, dass sie den Leuten das anbieten, mit in Zusammenarbeit mit Anwälten Schadensersatzansprüche nach der DSGVO geltend zu machen. Ja?
Na,
ich habe mal geschaut, allerdings ein bisschen auffällig, wenn man da mal nachsucht, Europäische Gesellschaft für Datenschutz, also die haben mal 2019 gestartet und aus den letzten 1,5 Jahren findet man eigentlich gar nichts mehr über die, außer ein paar nicht sehr guten Bewertungen, die bekommen.
Ich glaube, Nico, ich war vor ein paar Jahren mal bei denen zu einem Vortrag eingeladen, deswegen sage ich jetzt nichts Böses über die.
Nein, ich will ja auch gar nichts Böses sagen, ich war nur neugierig, weil mir sagte der Name nichts. Ich war nur neugierig und habe mal geschaut, weil man fragt sich ja nach der Motivationslage, warum jemand so ein Verfahren beim EuGH führt, wo der am Ende ja auch noch auf der Hälfte seiner Kosten sitzen bleibt. So nehme ich die Entscheidung, weil er ist ja nicht, er ist ja nur zum relativ kleinen Teil eigentlich erfolgreich
Das war schon großzügig, das halbe zu machen.
War schon sehr großzügig, weil ja, da waren noch Feststellungsanträge gestellt worden, die sind als unzulässig dann erachtet worden. Und wegen der Auskunft wollte er noch, sage ich auch interessant, wegen der verspäteten Auskunft wollte er auch noch Schadensersatz, hat er aber nicht gekriegt, weil gesagt wurde, dass da fehlt es am Schaden. Und dann noch wegen, dann hat er noch behauptet, dass die Website bei Amazon gehostet sei und er hätte die IP-Adresse sei dann nach Amazon Amerika weitergeleitet worden. Da schreibt dann ziemlich böse das Gericht, also das könne eigentlich nur sein, dass er da irgendwie gefaked habe mit VPN, dass er die Seite aus Amerika aufgerufen hat. Anders sei das eigentlich nicht zu erklären.
Ja, der Traffic bleibt eigentlich bei Amazon in Europa. Mhm. Das wickeln die hier innerhalb der EU ab. Was mir nicht ganz einleuchtete bei dem Fall war, jetzt mal ganz naiv draufgeschaut, warum nutzt denn der Betroffene die Anmeldeoption mit Facebook anmelden? Ja, er hat ja verschiedene Optionen vor seiner Nase gehabt. Ja, wie er sich hätte anmelden können, er hätte sich auch bei dem Authentifizierungsdienst EU-Login anmelden können. Das wäre alles schön innerhalb von Europa geblieben, da wäre kein Datenschutzverstoß sichtbar gewesen. Das schien mir doch also relativ provokant zu sagen, wenn ich die Anmeldeoption mit Facebook anmelden auswähle, dann landen ja meine Daten in den USA. Ja, ich verstehe auf der anderen Seite die Position des EuG, dass er sagt, na, ihr habt das aber auf eurer Seite eingebunden, diesen Hyperlink, und das hättet ihr, dann seid ihr auch für die Folgen verantwortlich. Aber sagen wir es mal so, jemand, dem seine persönlichen Daten lieb sind, hätte vermutlich eine andere Anmeldeoption genutzt.
Also es ist ja jedermanns gutes Recht, auch ein Verfahren, wie soll ich sagen, zu provozieren. Ja, und das ist offensichtlich, also auch sehe die Geschichte von Amazon, die ich erzählt habe, es ist offensichtlich ein provoziertes Verfahren. Aber das gehört natürlich auch dann dazu erzählt, weil das natürlich, wenn man es sozusagen von der, mal so vom, eigentlich vom Sinn auch dieser Schadensersatzvorschrift sieht, dann ja, klar, natürlich, der Schadensersatz soll natürlich die Unternehmen anhalten, alles richtig zu machen. Und soll auch eine Kommission anhalten, alles richtig zu machen. Aber sie soll natürlich auch einem Geschädigten Genugtuung verschaffen. Und wenn Geschädigter dann, indem er eben über Facebook da reingeht und nicht über was anderes reingeht, eigentlich selber dafür sorgt, dass er geschädigt wird, dann stellt sich so ein bisschen die Sinnfrage von dem Ganzen, nicht? Und insofern gehört das schon. Also ich will das gar nicht kritisieren, dass man solche Verfahren dann auch auf diese Art und Weise vom Zaun bricht. Das bringt ja auch dann, das bildet das Recht letztlich fort. Ja, so kommt es dann, dass dann auf einmal dann EuG-Entscheidung ist, wo nur noch drin steht, auch dynamische IP-Adressen sind, wie jeder weiß, personenbezogene Daten. Das ist ein Stück Rechtsfortbildung, was da natürlich auch geschieht, so wenn nicht zu kritisieren. Aber man muss es schon dazu sagen, dass es jetzt hier nicht um jemanden gibt, der jetzt zu bemitleiden ist wegen der schlimmen Dinge, die dort geschehen sind mit seinen Daten, sondern der es hier offensichtlich genau darauf angelegt hat.
Auch nicht übrigens, Nico, bei der Bemessung des immateriellen Schadensersatzes 400 Euro ist ja auch ein Wort. Angesichts der Daten, die darüber gegangen sind, IP-Adresse, Gerätedaten, ein bisschen andere Hausnummer noch als das, was der BGH kürzlich in den Raum gestellt hat. Ne?
Größenordnung von, ja, und die 400 werden nicht näher begründet, sie sind offensichtlich auch nur eingeklagt worden. Nicht? Und also, ja. Das wäre jetzt ja auch, finde ich ja schon komisch, wenn jetzt ein europäisches Gericht sagt, also sich ernsthaft Gedanken macht, ob es denn jetzt 100, 200 oder 400 Euro sind. Ja, das ist ja also auch jetzt nicht so, dass die Kommission einen Kredit aufnehmen muss dafür.
Das sicherlich nicht. Sehr schön, Nico. Ich glaube, damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen.
Wenn du das sagst, ist das so, Stefan, ja. Mhm.
Weniger als wir uns vorgenommen haben, aber mehr, als wir geben wollten. Und vielen Dank, wenn Sie uns bis hierher gefolgt sind. Bleiben Sie weiter uns gewogen und abonnieren Sie uns sozusagen. Wir sind sehr froh, Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wo es um den Datenschutz, die Informationsfreiheit und insbesondere auch unseren Rechtsstaat geht. Ganz herzlichen Dank und bis demnächst.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.